Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Dietmar Ringel. Der Senat hat nach langem Streit das Gesetz zum Tempelhofer Feld geändert, um dort mehr Platz für Flüchtlingsunterkünfte zu haben, und man holt sich Verstärkung. Neuer Flüchtlingskoordinator wird Albrecht Brümme, Sebastian Schöbel berichtet.
Irgendwann müssen sie auf dem Dach des Roten Rathauses wohl einen dieser großen Strahler installieren, mit dem man ein großes B in den Berliner Himmel projizieren kann. Nicht B wie Batman, sondern B wie Brümme. Denn wieder einmal soll der ehemalige Berliner Feuerwehrchef und THW-Präsident Albrecht Brümme in der Krise helfen. Als Sonderbeauftragter für Flüchtlingsfragen.
Probleme erkennen, Probleme lösen und dann auch realisieren.
So das Credo des Mannes, der schon in der Corona-Pandemie die Zügel in der Hand hielt. Unter anderem beim Notfallkrankenhaus in den Messehallen. Brümme soll zwischen Senat und Bezirken vermitteln, Prozesse optimieren und vor allem dezentrale Unterkünfte schaffen. Denn die Massenunterkünfte in Tegel und Tempelhof seien keine Lösung, sagt er. Brümme muss es wissen. Er hat fürs THW schon einmal in Jordanien ein riesiges Flüchtlingslager mit aufgebaut. Seine Herangehensweise in Berlin: Pragmatismus statt Pessimismus.
Der Berliner lebt davon, auch medial begleitet, dass er meckert. Er meckert über alles und nichts. Und wenn er nicht meckert, dann ist er eigentlich tot.
Vermitteln müssen wird Brümme aber wohl auch im Senat. Der hat nach langem Streit das Gesetz zum Tempelhofer Feld erneut geändert, um am Columbiadamm die bereits bestehende Großunterkunft für Geflüchtete erweitern zu können. Doch wie die neue zusätzliche Fläche verwendet werden soll, scheint weiter umstritten zu sein. Sozialsenatorin Chancel Kiesel-Tepe von der SPD erklärt:
Aktuell ist auf dieser Fläche, die jetzt zusätzlich dazu kommt, nicht für den Aufbau von weiteren Containern geplant.
Doch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU widerspricht.
Ich persönlich gehe davon aus, dass wir sie wahrscheinlich brauchen. Wenn wir sie nicht brauchen, ist auch okay. Aber ich gehe schon davon aus, sonst würden wir das Gesetz ja nicht beschließen.
Man müsse sich an der Realität orientieren, so Wegner weiter. Und fügt mit einem Seitenhieb auf die rot-grün-rote Vorgängerregierung hinzu: Hätte Berlin in den vergangenen Jahren mehr modulare Unterkünfte gebaut, dann wären die Probleme heute deutlich kleiner. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Anfrage der Grünen im Abgeordnetenhaus, von den 2018 beschlossenen 12.000 MUF-Plätzen sind bislang gerade einmal 2.300 fertiggestellt.
Unser Landespolitikreporter Sebastian Schöbel war das. Wenn Lehrer und Erzieher auf die Straße gehen, müssen sich Eltern schnell umorganisieren, so auch heute in Berlin. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte in 4 deutschen Städten zu einem Warnstreik aufgerufen. Lehrer, Erzieher und Hochschulbeschäftigte haben sich einem Protestzug vom Schlossplatz zum Brandenburger Tor angeschlossen. Mit dabei rbb24-Reporterin Birgit Radatz.
Unübersehbar hat sich der Protest am Morgen auf dem Schlossplatz auf der Museumsinsel formiert. Auch Lucia und Markus sind an diesem Morgen statt zur Arbeit zur Demonstration gekommen. Sie tragen rote Warnwesten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und arbeiten beide an einer Neuköllner Grundschule. Lucia als Lehrerin, Markus als Erzieher. Beide finden, für ihre Berufe sollte es mehr Geld geben, auch damit der Job attraktiver werde. Für Erzieher Markus wäre das ein Zeichen der Wertschätzung.
Für die Arbeit, die man tut, für den Stress, für die Arbeit, die man sogar zu viel macht schon, für Kinder und auch für erwachsene Eltern, womit man sich sozusagen tagtäglich konfrontieren muss, leider, ist es, glaube ich, auch zu wenig. Und wie gesagt, halt auch durch die Wirtschaft, durch die Mieten und die Kosten, alles, finde ich, sollte man vor allem auch im sozialen Bereich deutlich höher hochgehen. Ja.
Die Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Für Auszubildende sollen es 200 Euro mehr sein. Ein Jahr soll ein solcher Tarifvertrag gelten. Doch auch nach 2 Verhandlungsrunden gibt es bisher kein Angebot von der Arbeitgeberseite. Nicht hinnehmbar findet das die GEW-Vorsitzende Maike Finnern.
Das ist schon auch wirklich frech. Und die Arbeitgeber verstehen offenbar keine andere Sprache als den Streik. Dann sprechen wir diese Sprache und streiken in diesen Tagen und auch nächste Woche sicherlich noch sehr intensiv, um ein gutes Ergebnis zu bekommen.
Langsam setzt sich der Protestzug in Richtung Brandenburger Tor in Bewegung. Doch nicht nur Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte beteiligen sich, auch Student Roberto demonstriert heute. Zwar hat Berlin als einziges Bundesland einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte, davon profitiert habe er aber noch nicht.
Das Problem ist halt, also die Verhandlungen waren, glaube ich, 2018 dafür. Seitdem haben wir auch keine Lohnerhöhung gesehen. Das heißt, wir werden gerade mit 12,96 Euro respektive 13,01 Euro nach Hause geschickt. Das ist entweder 4 Cent unter oder 1 Cent über dem Landesmindestlohn, was natürlich für uns nicht zum Leben reicht. Ich arbeite 60 Stunden im Monat, das sind ein bisschen mehr als 700 Euro. Und WG-Zimmer in Berlin kostet über 600 Euro im Durchschnitt, kann man sich ausrechnen. Das reicht vorne und hinten natürlich nicht.
Deshalb sollte es einen bundesweit einheitlichen und verbindlichen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte Hilfskräfte geben, findet Roberto. Rund 6.000 Menschen sind laut der GEW nach Berlin gekommen. Auch in Hamburg, Leipzig und Karlsruhe hatten die Gewerkschaften zu Streiks aufgerufen. In Brandenburg ist der überwiegende Teil der Lehrkräfte verbeamtet, weswegen sie nicht streiken dürfen.
RBB 24 Reporterin Birgit Radatz. Linke und Grüne in Brandenburg fordern ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde für die A24, so wie es ja bis zum Frühjahr dort auch bereits galt. Die Autobahn war lange ein Unfallschwerpunkt, auch weil sich dort Baustelle an Baustelle reiht. Und es kracht dort immer noch häufig, aber oft gar nicht wegen der Raser. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, CDU, hat sich heute bei der Autobahnpolizei in Walsleben an der A24 informiert. Auch unser landespolitischer Reporter Nico Hecht war dabei.
Mike Sadewasser von der Autobahnpolizei ist auf der A24 zuständig für Aggressionsdelikte. Mit einem hochmotorisierten Einsatzwagen. Wie schnell, Farbe und Nummernschild dürfen wir nicht verraten, ist er täglich Tätern auf der Spur.
Also die Abstandsverstöße, die Drängler, die Rechtsüberholer, die ohne Rücksicht auf Verluste fahren halt. Ne?
Und er habe alle Hände voll zu tun, sagt er. Kein Tempolimit heiße eben nicht, dass jeder immer und überall drauftreten darf, wie er wolle.
Umso schneller die fahren, umso weiter muss man ja auch eigentlich den Abstand halten. Ne? Aber das ist bei vielen Menschen wahrscheinlich noch nicht angekommen. Ja, und dadurch haben wir halt extrem viele Verstellungen, also was Abstandsverstöße angeht.
Mit einer Spezialkamera könne Sadewasser die Fahrer aufnehmen, Bilder in die Einsatzzentrale übertragen, wo eine Software dann die Abstände errechnen würde, erklärt Sadewasser heute dem Innenminister Michael Stübgen an der Autobahnwache Walsleben Ost. Der sieht darin ein gutes Instrument, um das Unfallgeschehen abzusenken.
Auch diesen Einsatz werden wir verstärken. Das ist dann die Repression. Wer sich nicht dran hält, muss auch merken, dass das so nicht geht.
Präventiv soll die Polizei eine Infokampagne mit vielen Schildern an der A24 starten, die auf die Gefahren von zu geringen Abständen hinweisen sollen. Noch seien keine belastbaren Zahlen da, aber das Jahr ohne Tempolimit habe gezeigt, die schweren Unfälle mit hohen Geschwindigkeiten hätten nicht zugenommen, sagt der Innenminister. Oft seien die Fahrer aber zu schnell für die jeweilige Situation.
Die schweren Unfälle sind überhöhte anlassbezogene Geschwindigkeit und vor allen Dingen zu niedriger Abstand. Das sind die wesentlichen Unfallursachen und die kann man jetzt, so argumentiert die Autobahn GmbH, mit einem Tempolimit auch nicht wegschalten, weil die Unfälle unter 130 würden weiter stattfinden.
Weniger Unfälle würde nur ein Autobahnausbau von 4 auf 6 Spuren bringen, meint Landrat Ralf Reinhardt. Das hätten sie hier dem Innenminister mit auf den Weg gegeben.
Und hoffen, dass das Land da an der Stelle versucht, weiterhin auch Druck in Richtung Bund aufzubauen, denn das Unfallgeschehen passiert bei Geschwindigkeiten zwischen 80 bis 100, 110 km/h. Und da helfen 130 nicht.
Reaktionen vom Bund gäbe es dazu noch nicht. Und die A24 bleibt erst einmal ohne 130 km/h Tempolimit.
Das war der Bericht von Landespolitikreporter Nico Hecht. In Südbrandenburg sorgte viel Schnee heute für Unfälle und Störungen im Berufsverkehr. In Berlin gab es keine größeren Unfälle. Auch S-Bahnen und Züge fuhren größtenteils nach Plan. Auf den Geh- und Radwegen war es dagegen etwas schwieriger. RBB24-Reporter Lukas Keute über den Wintereinbruch.
Rutschig ist es hier und da vor der Haustür, berichten Anwohner in Kreuzberg.
Um 9 zur Physiotherapie, oben an der Lindenstraße. Und es ist eine junge Frau um die Ecke mit dem Fahrrad. Ich habe noch gesagt, fahren Sie langsam, das ist glatt, ist auf dem Arsch gefallen.
Also für uns ist tatsächlich das Schwierigste, wenn die Straßen nicht, also die Gehwege nicht gut geräumt sind, weil man dann mit dem Rollstuhl nicht so gut durchkommt.
Auch die ein oder andere Tanzeinlage wurde beobachtet.
Sehen Sie mal den, der da, mit kurzen Hosen. Der weiß ja nicht, dass Winter ist.
Spaß beiseite. Wieso wurde hier denn kein Salz verstreut? Die Berliner Stadtreinigung ist für alle Fahrbahnen, Fußgängerüberwege, also Zebrastreifen und Ampeln, und Haltestellen zuständig. Dort muss der Schnee beseitigt und auch gestreut, also enteist werden. Bei Radwegen wird es schon schwieriger. Dort dürfen die BSR-Mitarbeiter nur die Radfahrstreifen enteisen, also die, die auch Teil der Autofahrbahn sind. Die sind manchmal rot oder grün markiert, manchmal mit Pollern abgesichert. Aber ausgewiesene Radwege, also die auf Höhe des Gehweges sind, nicht. Wieso, erklärt BSR-Sprecher Sebastian Hanisch.
Das Gesetz, das verbietet uns dort den Einsatz von Auftaumitteln. Daher können wir auf Radwegen wirklich nur den Schnee räumen. Das reicht aber nicht, um die Radwege glättefrei zu bekommen. Hierfür würde man tatsächlich Sole, das heißt Salzlösung, benötigen, also Auftaumittel. Und dafür sind die gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben.
Ja, so sieht es das Straßenreinigungsgesetz vor. Auch auf Gehwegen dürfen keine Auftaumittel verstreut werden. Also auf Radwegen besonders vorsichtig sein und wegen dem Gehweg vor der eigenen Haustür am besten dem Vermieter schreiben. Doch die sind meistens auf externe Dienstleister angewiesen, sagt Carsten Brückner, Vorsitzender des Landesverbandes Haus und Grund Berlin.
Auf diese hat der Auftraggeber aber nicht ausreichenden Einfluss, um sicherzustellen, dass die Arbeiten auch zeitgerecht durchgeführt werden.
5 bis 6 Zentimeter geschlossene Schneedecke wurden in Südbrandenburg gemessen, etwas weniger im Norden, berichtet ARD-Meteorologe Tim Stäger.
Tatsächlich Ende November eine geschlossene Schneedecke gibt es nicht alle Jahre. 2010, da war es zuletzt auch schon Ende November, ziemlich winterlich. Damals gab es dann in ganz Deutschland zu Weihnachten eine geschlossene Schneedecke. Ob das dieses Jahr klappt, das kann man noch nicht abschätzen.
Auch am Mittwoch soll ein weiteres Tief aus dem Norden Schnee, Frost und Glätte über Berlin und Brandenburg mitbringen. Insgesamt fühlt sich die BSR aber gut gerüstet für den Winter. Und am Wochenende soll es wieder etwas milder werden.
Das war RBB24-Reporter Lukas Keute mit der Tagesbilanz zum Wintereinbruch in der Region. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, zu finden auch in der ARD-Audiothek.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.